Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gut eine Woche nach dem Tod des schwarzen George Floyd bei einem Polizeieinsatz greifen die sozialen Unruhen in den USA weiter um sich. In immer mehr Städten gibt es Ausschreitungen, vor allem aber friedliche Demonstrationen gegen Rassismus im Land. Die Europäische Union verurteilte die Polizeigewalt in den USA. Der Außenbeauftragte Borrell sprach von Machtmissbrauch, der angeprangert werden müsse. Unterdessen drohte US-Präsident Trump, Soldaten zu schicken, um die Unruhen zu bekämpfen.
Sie fordern Gerechtigkeit. Erneut kommt es zu landesweiten Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Vielerorts schlagen friedliche Demonstrationen in Krawalle um. Uniformierte werden angegriffen. Es gibt Verletzte. Bei Unruhen in einem Vorort Chicagos sterben zwei Menschen. Der Präsident setzt die Gouverneure unter Druck. Sie sollen härter durchgreifen. Trump droht damit, das Militär einzusetzen. Wenn eine Stadt oder ein Bundesstaat sich weigert, die nötigen Schritte zu unternehmen, um das Leben und den Besitz ihrer Einwohner zu schützen, dann werde ich das Militär der Vereinigten Staaten einsetzen und das Problem schnell lösen für sie. Wie er das meint, wird zeitgleich vor dem Weißen Haus deutlich. Mit Tränengas werden friedliche Demonstranten vertrieben, obwohl die für Washington verhängte Ausgangssperre erst eine halbe Stunde später in Kraft tritt. Doch Trump lässt räumen für einen spontan anberaumten Fototermin. Mit Bibel posiert der Präsident gegenüber des Weißen Hauses vor der St. John's Kirche. Diese war von Randalierern beschädigt worden. Welche Botschaft Trump der Bevölkerung oder seinen Anhängern geben will, bleibt offen. Sein designierter Gegenkandidat für die Wahlen mahnt, der gewaltsame Tod George Floyds sei ein Weckruf. Das Land schreit nach Führung. Führung, die uns vereint, uns näher zusammenbringt. Führung, die Schmerz und Trauer schwarzer Gemeinden anerkennt, die seit langer Zeit ein Knie auf dem Hals haben. Unterschiedlicher könnten die Kandidaten kaum sein. Trump will als harter Law-and-Order-Mann wiedergewählt werden. Biden gibt den landesväterlichen Versöhner. Amerikas Schwarze hätten genug gelitten. Selbst die Corona-Pandemie offenbare Benachteiligung. Das Sterberisiko für Schwarze fast dreimal so hoch wie für Weiße.
Begleitet von hohen Erwartungen verhandeln die Spitzen der Koalition über ein Milliardenpaket zur Konjunkturhilfe in der Corona-Krise. Mehr als 60 Vorschläge liegen auf dem Tisch. Viele Punkte sind umstritten, nicht nur zwischen Union und SPD, sondern auch innerhalb der Parteien. Dazu gehören neben einer Autoprämie Entlastungen von Kommunen, Steuersenkungen und ein Familienbonus. Um Zeitdruck zu vermeiden, sollen die Gespräche am späten Abend unterbrochen und morgen früh fortgesetzt werden.
Die Koalition will sich Zeit nehmen, um sich zu einigen, denn es geht um viel Geld. Union und SPD sitzen seit 14 Uhr im Kanzleramt und beraten über das Konjunkturprogramm. Besonders umstritten ist dabei die Kaufprämie für Autos. Die solle auf keinen Fall für Benziner oder Dieselfahrzeuge kommen, finden Umweltdemonstranten. Und auch die SPD-Spitze will da nicht mitmachen.
Eine Kaufprämie für Autos, für Verbrennertechnik wird es mit uns nicht geben.
Die Ministerpräsidenten der Autoländer Söder, CSU, Kretschmann, Grüne und Weil, SPD, sind über die Parteigrenzen hinweg der Ansicht, dass eine Autokaufprämie eine gute Idee sei. Der Wirtschaftsflügel der CDU wiederum ist anderer Meinung.
Wir wollen nicht zurück ins Jahr 2018 oder 2019, sondern in die Zukunft. Und dafür müssen wir gerne unterstützend der Branche helfen. Mit Liquidität, aber nicht mit einer Kaufprämie.
Ein weiterer Streitpunkt sind die Kommunen, die durch die Corona-Krise massiv belastet sind. SPD-Bundesfinanzminister Scholz ist dafür, dass der Bund die Altschulden der Gemeinden übernimmt. Die Union lehnt das ab.
Es geht jetzt um die neuen Herausforderungen wegen Corona und nicht um alte Schulden, die in der Vergangenheit aufgelaufen sind. Wir geben strukturelle Antworten und machen Vorschläge für nachhaltige Konzepte, die in die Zukunft weisen.
Streit gibt es auch über einen Familienbonus. Die SPD hat sich für einmalig 300 Euro je Kind ausgesprochen. In der Union ist man eher dagegen. Dennoch schlägt CDU-Ministerpräsident Laschet vor, sogar 600 Euro pro Kind zu zahlen. Insgesamt geht es um 60 verschiedene Punkte, bei denen sich SPD und Union einigen wollen.
Zu den Gesprächen im Koalitionsausschuss jetzt live aus Berlin, Tina Hassel.
Es geht um viel Geld und da wollen sich die Koalitionspartner ausreichend Zeit zur Prüfung nehmen. Dass man morgen früh in die Verlängerung geht, ist deshalb kein schlechtes Zeichen, sondern ein ganz bewusstes Signal. Doch man braucht die zusätzliche Zeit auch, denn in den besonders strittigen Fragen der Kaufprämie für Verbrennungsmotoren und der Altschuldentilgung für besonders betroffene Kommunen liegen Union und SPD noch weit auseinander. Zumindest zur Stunde ist noch kein Kompromiss in Sicht. Vor einer Bundestagswahl, ja, überlegen sich alle Parteien genau, was Herzensthemen sind, die man eben nicht verwässern will. Der Koalition ist aber bewusst, dass die Menschen im Land auf schnelle, vor allem aber nachhaltige und zukunftsträchtige Lösungen warten. Und die müssen dann unter Zeitdruck durch den Bundestag. Denn bis zur Sommerpause bleiben nur noch 2 Sitzungswochen. Zurück zu Linda Zervakis.
Nach dem massiven Anstieg von Corona-Fällen in Göttingen gibt es noch keine Entwarnung. Die Zahl der Infizierten stieg inzwischen auf mindestens 80 an. Bisher ermittelten die Behörden mehr als 370 Kontaktpersonen. Weil viele Kinder und Jugendliche unter ihnen sind, werden alle Schulen der Stadt bis zum Wochenende geschlossen. Die Infektionen sollen im Zusammenhang mit mehreren privaten Familienfeiern stehen. Infolge der Corona-Pandemie ist die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland auf Rekordhöhe gestiegen. Nach Berechnungen des Münchner IFO-Instituts befanden sich im Mai 7,3 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Das sind fast 5-mal so viele wie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Mai 2009. Besonders betroffen sind derzeit nach Angaben des Instituts wirtschaftsnahe Dienstleistungen, die Industrie und der Handel. In Frankreich ist heute die 2. Stufe der Lockerungen von Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Restaurants, Bars und Cafés sind nach 11 Wochen wieder geöffnet. Außerdem dürfen die Franzosen im gesamten Land reisen. Ansteckungen mit dem Virus sollen mit Hilfe einer Corona-App zurückverfolgt werden. Frankreich gehört zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern in Europa mit fast 29.000 Toten und nahezu 190.000 Infizierten.
Endlich. Der kleine Rosé auf der Terrasse ist wieder erlaubt. Restaurants und Cafés dürfen nach fast 3 Monaten mit Einschränkungen in Paris wieder öffnen. Die französische Lebensart kehrt zurück. Das ist der Geschmack von Glück und von Freiheit. Man kann die alten Gewohnheiten wieder aufnehmen, das macht Freude. Die neue App Stop Covid geht allerdings nur mit Schwierigkeiten an den Start. Per SMS sollen künftig Handynutzer gewarnt werden, wenn sie etwa auf der Straße oder beim Einkaufen mit einem Covid-19-Erkrankten Kontakt hatten, und zwar über mindestens 15 Minuten und mit einem Abstand von 1 Meter. Sie werden dann aufgefordert, sich testen zu lassen. Datenschützer haben Bedenken. Erstmal ist noch gar nicht bewiesen, ob diese App überhaupt funktioniert, aber für uns steht vor allem die Frage der Bürgerrechte im Vordergrund, das Risiko der Massenüberwachung. Der Gesundheitsnotstand ist noch nicht aufgehoben. Der französische Finanzminister ist nur äußerlich entspannt. Er rechnet mit einem massiven Wirtschaftseinbruch, aktuell um 11%. Diese Zahl spiegelt die Brutalität der Wirtschaftskrise und die Schwierigkeiten, die uns noch bevorstehen. Europas zweitgrößte Volkswirtschaft blickt harten Zeiten entgegen.
Auch wenn das Leben hier wieder Fahrt aufnimmt, Frankreich stürzt durch Corona in eine beispiellose Krise. Die Arbeitslosenzahlen sind auf Rekordhöhe, die Wirtschaftsdaten sind dramatisch eingebrochen. Und Präsident Macron hat seine wichtigsten Vorhaben aufgegeben und steht jetzt vor den Trümmern seiner Reformpolitik.
Bei einer Geberkonferenz für den Jemen haben die Vereinten Nationen die Lage dort als schlimmste humanitäre Krise weltweit eingestuft. Ziel der Konferenz war es, gut 2 Milliarden Euro für Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter aufzubringen. Am Ende kamen nach UN-Angaben 1,2 Milliarden Euro an Zusagen zusammen. In dem arabischen Land leidet die Bevölkerung seit 2014 unter einem Bürgerkrieg. 16 Millionen Menschen hungern, mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Mehr als 3,5 Millionen Menschen sind innerhalb des Jemen vor dem Krieg geflüchtet. Die Corona-Pandemie hat die Lage noch verschlimmert.
Kinder heben neue Gräber aus. Die Zahl der Toten in der Hafenstadt Aden soll sich verfünffacht haben. Die Corona-Epidemie breitet sich rapide aus im Jemen. Das Gesundheitssystem steht vor dem Zusammenbruch. Nur wenige Kliniken sind noch geöffnet. Es fehlen Medikamente, Desinfektionsmittel, Intensivbetten, vor allem Ärzte. Wir hören, dass Menschen mit Atemnot und Fieber zu Kliniken kommen und abgewiesen werden, weil sie dort nichts tun können für sie. Wir haben dafür kein Geld mehr, kein Personal. Der Jemen am Abgrund. Nach 5 Jahren Krieg zwischen Houthi-Rebellen und einer saudischen Militärallianz ist die Infrastruktur zerstört. Die Hygiene katastrophal. 2 Millionen Kinder sind unterernährt und nun auch noch Corona. Die Not spitzt sich zu, das Geld geht aus. Die virtuelle Geberkonferenz heute soll die Lücke schließen. Saudi-Arabien war Gastgeber, präsentierte sich neben 65 anderen als großzügiger Spender. Riad aber ist auch Kriegspartei. Alle Parteien in diesem furchtbaren und tragischen Krieg tragen Verantwortung für Hunderttausende Tote, die an den Folgen dieses Konflikts gestorben sind. Während Spenden gesammelt werden, wird weiter geschossen. Auf der einen Seite Kliniken und Schulen bombardieren, auf der anderen für Lebensmittel spenden. Eine fragwürdige Gratwanderung, wie Menschenrechtsorganisationen kritisieren. Das Geld wird im Jemen bitter nötig gebraucht. Noch dringender aber wäre eine Waffenruhe.
Vor einem Jahr wurde Walter Lübcke erschossen. An seinem Todestag erinnerten heute Politiker an den Kasseler Regierungspräsidenten. Mehrere Bundesminister riefen zu einem entschiedenen Kampf gegen Rechtsextremismus auf. Bundespräsident Steinmeier verurteilte das Verbrechen auch als Angriff auf demokratische Institutionen. Auslöser für die Tat sollen Äußerungen des CDU-Politikers zur Aufnahme von Flüchtlingen gewesen sein. Der Mordprozess gegen den Hauptverdächtigen und seinen Unterstützer beginnt Mitte Juni.
Kassel erinnert heute an den ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Passanten bringen Blumen, sind betroffen.
Ich bin zutiefst erschrocken über die Tat, die damals geschehen ist. Und sie bewegt uns heute noch.
In einer Online-Veranstaltung gedenkt auch das Land Hessen des ermordeten Regierungspräsidenten.
Er hat Haltung gezeigt. Er hat es bezahlt, bitterlich mit seinem Leben. Und er ist ein Vorbild. Er ist ein Vorbild für uns alle, in einer schwierigen Zeit Haltung zu bewahren.
Auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Ister im Landkreis Kassel war Walter Lübcke erschossen worden. An der Kleidung des Toten wurden DNA-Spuren vom rechtsextremen Stefan E. gefunden. Dieser gestand die Tat auch zuerst. Lübcke war wegen seiner Flüchtlingspolitik eine Hassfigur für Rechtsextreme. Am 16. Juni beginnt nun der Prozess in Frankfurt. Die Familie Lübkes will daran teilnehmen und tritt als Nebenkläger auf.
Die Nebenklage ist symbolisch auch ein Engagement gegen Hass und Gewalt, ein Engagement gegen Rechtsextremismus und ein Klima der Angst.
Stefan E. hat sein Geständnis inzwischen widerrufen und den Kasseler Neonazi Markus H. schwer belastet. Der habe die Waffe gehalten. Die Staatsanwaltschaft hält dennoch Stefan E. für den Täter.
In Bayern ist das Schloss Neuschwanstein wieder für Touristen zugänglich. Nach der Corona-bedingten Schließung sind Besichtigungen des Märchenschlosses von König Ludwig II. Wieder möglich. Allerdings nur im Rahmen einer Führung und in deutlich verkleinerten Gruppen. In der Hochsaison strömen normalerweise im Schnitt mehr als 6.000 Gäste täglich durch die historischen Räume. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 3. Juni.
Das Sonnenhoch verabschiedet sich und von Südwesten breitet sich tiefer Luftdruck aus, der ab Donnerstag für kühleres und auch nasseres Wetter sorgt. Heute Nacht ziehen von Westen einige Wolken heran und es sind erste lokale Schauer möglich, oft bleibt es aber noch klar. Der Tag beginnt vielerorts freundlich und Schauer sind zunächst selten. Später gibt's immer mehr Quellwolken und vor allem vom Nordwesten und Westen bis in den Osten gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter. Heute Nacht fast überall zweistellige Werte, im östlichen und südlichen Bergland deutlich kühler. Morgen an der Ostsee unter 20, im Südwesten wieder nahe 30 Grad. Am Donnerstag im Osten anfangs noch teilweise freundlich, sonst viele Wolken mit Regenfällen und teilweise kräftigen Gewittern. In den folgenden Tagen erwartet uns wechselhaftes, kühles und mitunter windiges Wetter.
Um 22.30 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Kritik an Trumps Drohung mit Militäreinsatz. Antirassismusproteste weiten sich aus. Und Suche nach dem Platz in der kleinsten Hütte. Wandern in den Bergen unter Corona-Bedingungen.